Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast nennt sich selbst einen Allround-Dilettanten, der schon mit 4 Jahren auf der Bühne ermordet wurde und viele lustige Geschichten parat hat. Herzlich willkommen, Markus Ganser.
So Markus, als du jetzt eben gerade hier saßt, habe ich ein Gespräch mitgehört von deiner Mutter, die dich gerade anrief, noch bevor wir anfingen. Und deine Mutter, wie alt hast du gesagt, ist sie 84?
Meine Mama ist 84 Jahre
und,
alt.
Und sie war auf einem Casting oder geht zu einem Casting?
Nein, sie war jetzt gerade bei einem Casting, ist wie immer trotz ihrer süßen 84 Jahre extrem aufgeregt und sagt, ja, was ist, wenn ich da was falsch mache? Sag ich, Mama, du bist 84, was hast du jetzt noch zu verlieren?
Und für was ist das?
Das ist für ein Kabarett in Wien, das ist eines der bekanntesten Kabarettszenen, das Kabarett Simpel, und die machen so eine Weihnachtsrevue, wo sie auch singen muss.
Das heißt, deine Mutter ist Schauspielerin immer schon gewesen?
Meine Mama ist Schauspielerin, ja genau. Und so bin ich auch zum Theater gekommen letztendlich.
Ja, also dann erklärt sich das auch so ein bisschen, warum du mit 4 Jahren schon auf der Bühne standst.
Genau, meine Mama hat in den Troerinnen von Sartre gespielt und da kommt ein Kind vor, der Astyanax, der Thronfolger Trojas, der ja von den Griechen ermordet wird. Und der Regisseur war schon ganz verzweifelt, weil beim Casting sämtliche Kinder heulend davon gerannt sind. Und er gesagt hat, naja, hat nicht irgendjemand der werten mitspielenden Kolleginnen oder Kollegen ein Kind in dem Alter? Und meine Mutter hat sich gedacht, na, ich sag nichts, mein Sohn geht sicher nicht zum Theater. Und er hat sich aber blöderweise erinnert, dass ich beim Vorsprechen mit war und draußen saß und hat gesagt, ja, Frau Ganser, Sie haben doch einen Sohn in dem Alter. Naja, und sie hat dann quasi eingewilligt, dass ich dieses Casting mache. Naja, und ich habe es über mich ergehen lassen und soll, nachdem der Regisseur gefragt hat, ob ich denn keine Angst gehabt hätte, weil ich habe das natürlich, ich kenne ja diese Wutausbrüche und alles von meiner melodramatischen Mutter, das war ich ja gewohnt. Und dann soll ich darauf geantwortet haben, wieso ist doch alles nur Theater.
Okay, ja. Also dein Leben ist alles nur Theater.
Genau, alles nur Theater, und dann bin ich täglich im Theater in der Wien von den Griechen ermordet worden.
Mit 4 Jahren. Ich würde sagen, dann hast du ja eine rosige Zukunft vor dir gehabt von Anfang an. Ja, wir haben ja auch an unserer Tür hängen, tagsüber Zirkus, abends Theater.
Genau, richtig.
Kommt dir das bekannt
das
vor aus deinem Leben?
Das kommt mir sehr bekannt vor in meinem Leben.
Was hat denn dein Vater gemacht beruflich?
Mein Vater ist ebenso Regisseur, aber meinen Vater habe ich ab meinem 2. Lebensjahr nur mal 14 Mal gesehen. Der hat sich sehr rar gemacht, also hat sich scheiden lassen, und da habe ich außer die Gene nicht viel mitbekommen.
Wie war denn dann der Werdegang des 4-jährigen Markus Ganser hin zu dem Markus, der in Deutschland regelmäßigst seit Jahrzehnten auf der Bühne steht?
Auch das lange Geschichte. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht zum Theater gehen. Ich habe auch was Anständiges gelernt.
Oh, was denn?
Ich bin Werkerzieher, bildnerischer Erzieher und Bildhauer. Ich habe auf der Kunstakademie am Schillerplatz, das ist für die, die das nicht so kennen, das ist in Wien die wichtigste Kunstuniversität, da wo Hitler übrigens nicht aufgenommen worden ist. Das ist dieselbe Universität. Und dort habe ich studiert und habe, so wie andere mit Kellnerieren ihr Studium verdienen, habe ich halt am Theater mir mein Studium verdient, indem ich von Karten abreißen angefangen, bis über Kloputzen, bis über Aboverwaltung, Regieassistenz, also wirklich jeden Job, den man machen kann am Theater, habe ich da damit mein Geld verdient und mein Studium finanziert.
Und nach dem Studium, wann kam dann die Schauspielerei? Also weil Bildhauer ist jetzt für mich nicht so naheliegend zur Schauspielerei, muss ich gestehen.
Das stimmt.
Und Erzieher sowieso nicht.
Das stimmt. Ne, obwohl.
Ja, wobei, Erzieher. Ja, ich wollte gerade zurückrudern. Ich wollte gerade zurück, in dem Moment, wo ich sagte Erzieher auch nicht, dachte ich, nee, warte mal, das hat dir sicherlich sehr geholfen in deinem Leben
richtig,
schon.
Richtig, da kann man der perfekte Schauspieler sein. Da muss man Entertainment machen.
Und vor allem der beste Regisseur dann auch, da kommen wir aber gleich zu. Also du, was hast du gemacht nach deinen Ausbildungen?
Naja, ich habe eben parallel zu meiner Ausbildung schon gearbeitet, weil eben meine Mutter alleinerziehende Schauspielerin ist und wie man sich vorstellen kann, verdient man da nicht sehr viel Geld. Die konnte mich nicht finanzieren. Und ich habe halt ja so Regieassistenzen gemacht und mit 19 meine erste Regie in einem ganz kleinen Theater in Wien. Das hat sich so alles parallel irgendwie ergeben neben dem Studium. Dann habe ich gespielt, immer wieder auch. Und ja, und irgendwann bin ich dann mit 19 beim ORF gelandet, beim österreichischen Rundfunk, weil die einen Moderator gesucht haben für eine Bastelsendung.
Warte mal, aber ORF-Fernsehen?
ORF-Fernsehen,
okay,
ja,
Bastelsendung,
genau.
Weil ich dachte jetzt eben gerade Radio,
nein,
ORF-Bastelsendung, was ist das denn bitte?
Nein,
beim
das,
Fernsehen?
Genau,
eine Bastelsendung?
Eine Bastelsendung, die hieß
Dinge
Wer
gab's?
Bastelt mit? Das war für Kinder, wo eben dann früher so halt konservativ Vogelhäuschen gebastelt wurden oder irgendeine Schubkarre oder so irgendetwas. Und die ist modernisiert worden, hieß dann das Mini-Atelier. Und da haben sie einen Moderator, einen Jungen gesucht mit Werkerziehung, bildnerischer Erziehung, Ausbildung und möglichst schauspielerischen Ambitionen.
Bingo!
Und ich habe damals genau gerade Theater gespielt. Ich habe die Vogelscheuche, im Zauberer von Oz bin ich als Vogelscheuche damals gerade auf der Bühne gestanden. Da habe ich gesungen und ein Kollege hat die Kronenzeitung gelesen und hat dieses Inserat gelesen und gesagt hast, erst das bist du, da musst hinschreiben, schreib, dann mach das. Und ich habe mir gedacht, ja, ich bin 19, was soll ich dort mit meinen süßen 19 Jahren? Damals gab es ja noch kein Viva, kein MTV, es war noch das staatliche Fernsehen. Die lachen mich aus, wenn ich da hinkomme. Naja, der hat mich so lange gedrängt, dann bin ich hingegangen und ich habe das Casting gewonnen und war somit der jüngste Moderator ever im Game.
Und bezahlt haben die doch sicherlich auch ganz gut, oder?
Nee, im Kinderfernsehen wie immer, das ist das Problem an unserer Gesellschaft, dass Kinder nicht so wichtig sind und somit, auch wenn du Kindertheater machst, der weniger bezahlt bekommst und genauso bekommst du auch beim Fernsehen. Natürlich, wenn du Kinderfernsehen machst, obwohl du Live-Sendungen moderierst, rund um die Uhr dich zu Tode arbeitest, bekommst du zwei Drittel weniger als das Erwachsenenprogramm.
Und wie lange hast du das gemacht?
12 Jahre.
Das ist aber lange.
1990 bis 2002 war ich fix im Kinderprogramm.
Und da hast du ausschließlich gearbeitet oder hast du noch zusätzlich Dinge gemacht?
Nein, wie immer. Ich nenne mich immer ein Allround-Dilettant. Ich mache alles immer irgendwie. Also ich habe parallel natürlich weiter Theater gespielt, studiert, zu Ende studiert, habe angefangen Bühnenbilder zu machen, das hat sich auch so irgendwie ergeben und bin auch im ORF nicht nur Moderator gewesen, sondern war dort Redakteur irgendwann mal, auch dann Chefredakteur, irgendwann mal Chef vom Dienst und ja, Gestalter, Regisseur, also auch dort alles Mögliche.
Also ein Hansdampf in allen Gassen.
Genau, ich muss immer alles irgendwie auch wissen und verstehen, weil ich denke mir, auch dann kann ich kreativer sein, wenn ich die Prozesse alle kenne.
Und du hattest ja eben gerade zu Anfang auch schon erzählt, bevor die Mikros an waren, dass da runtergezählt wurde und man wusste, wie lange man noch was sagen konnte, bevor dann die Mikros beziehungsweise oder auch dass der Fernseher aus war, also die Aufnahme, oder?
Genau, ich habe ja, früher hat man tatsächlich noch viel live moderiert, also sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Und da hast du so halbstündige bis stündige Sendungen gehabt und da sind dir dann halt jeweils die Inspizienten fuchtelnd im Hintergrund gestanden und haben dir Zeichen gegeben, wie du dich zu verhalten hast, welche Telefonnummer du jetzt ansagen musst, wer jetzt am Apparat ist, der gleich mit dir telefonieren wird und eben auch runtergezählt, damit du zum Ende kommst.
Dann wahrscheinlich runtergezählt mit Fingern, also mit Fingern. Nicht hörbar für alle
anderen.
Genau,
mit Fingern runtergezählt, von 10 bis 0.
Hast du auch schon mal das ignoriert und weitergeredet? Oder kann
nee,
man das
weil
nicht,
ja dann weil einfach bei einer Live-Sendung einfach das nächste Programm läuft. Das geht dann nicht. Mir ist nur einmal tatsächlich passiert, das war schlimm. Wir hatten immer so einen lustigen Schlussroller beim Kinderprogramm, wo so lustige Kindergesichter hintereinander so mit da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Musik lief. Und ich habe ein Spiel moderieren müssen und immer wenn ich das moderiert habe, das war so ein computergesteuertes Spiel, wo Kinder uns anrufen konnten und dann so Super Mario Bros. So spielen konnten mit den Telefontasten. Und immer wenn ich dran war, hat dieses Spiel nicht funktioniert. Und an diesem Tag hat es mir einmal gereicht und ich habe dem Kind einfach dann den Hauptpreis geschenkt, weil es war ja live, das konnte man ja machen. Die Redakteurin hat sich zwar hinten die Haare gerauft, aber das konnte man natürlich in einer Live-Sendung machen. Und ich habe gesagt, so, du hast den Computer gekillt, du hast es geschafft und deshalb schenke ich dir jetzt den Hauptpreis. Und dann habe ich mich verabschiedet, habe gesagt, ja, also wir sehen uns dann nächste Woche wieder, freue mich, tschüss, baba. Und wieder, dann wartest du so ein paar Sekunden, weil du ja quasi dein Mikro noch an ist. Und ich dachte, mein Mikro ist aus, es lief die wunderbare Musik und man hörte mich. Also dieses Scheißspiel, ich hasse es. Kann man das endlich einmal irgendwie so hinkriegen, dass es funktioniert? Und das war live auf Sendung.
Da gab es dann ein paar Leserbriefe, oder?
Naja, ich bin zum Intendanten hinauf zitiert worden, das war viel schlimmer.
Durftest du dann noch trotzdem weitermachen,
ja,
oder?
Ja, natürlich, ja, klar.
Okay, gut. Aber wie kamst du dann nach Deutschland? Also jetzt warst du ja im österreichischen Fernsehen und da auch auf den Bühnen überall aktiv. Wie kam's?
Es gibt einen oder gab einen österreichischen bekannten Schauspieler, den Gunther Philipp. Gunther Philipp hat immer, wenn er in Wien gespielt hat, in der kleinen Komödie, in der Walfischgasse neben der Staatsoper ist das gespielt. Und das war, ist so ein bisschen mein Komödienstammhaus geworden. Also ich habe ja, ich sage ja immer, ich konnte nie Model werden, weil ich nicht besonders jetzt das schönste Gesicht habe, aber ich habe ein Blätzgesicht und damit kann ich wenigstens Komik machen. Und dort habe ich halt immer gespielt und Gunther Philipp hat sich so ergeben, hat dann auch dort mit mir mal, also wie ich gerade besetzt war, auch gespielt. Und er hat seinen Narren an mir gefressen, weil in der Komödie brauchst du nicht nur denjenigen, der die Witzchen macht, sondern auch denjenigen oder diejenige, die den Witz supportet. Also sprich, das Tablett hebt oder am Schluss eine Pause macht oder einen Blick macht oder einen Blick hinwendet. Nur dann verstärkt sich die Situation, verstärkt sich die Komödie, verstärkt sich die Komik und somit auch der Lacher. Und das habe ich irgendwie aus dem FF drauf gehabt und Gunther war begeistert und hat gesagt, ich bin sein Leib- und Magenpartner. Und der hat mich nach Deutschland mit einem Stück mitgenommen, wo er eine Rolle extra für mich geschrieben hat und ja.
Welches
und
Stück war das?
Das war Da wird Daddy staunen.
Da wird Daddy staunen?
Kann man sogar auf YouTube finden, weil das vom ORF aufgezeichnet worden ist.
Vom ORF dann?
Ja,
in Deutschland?
Nein, in Österreich.
Österreich. Wir sind noch in Österreich.
Haben, genau, mhm. Genau, wie wir es in Österreich gespielt haben. Aber dieses Stück haben wir dann quer durch Deutschland gespielt. Und so bin ich am Theater am Kurfürstendamm letztendlich auch gelandet. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil dann Jürgen Wölfer, der Altchef dieser Häuser hier, mich lieb gewonnen hat, auch also wir sind auch Freunde geworden. Und ja, der hat mir dann viele schöne Chancen gegeben, hier zu spielen, zu inszenieren und Bühnen zu machen.
Ja, also du hast ja auch unter anderem der Mustergatte gespielt, ne? Ganz über 300 Mal.
Ja, genau.
Hast du das gespielt, ne? Und die Zuhörerinnen und Zuhörer hier kennen dich auch noch. Perle Anna, Boeing Boeing, die Nervensäge, Jakubowski und der Oberst, meine Schwester und ich, jetzt Münchhausen, das perfekte Desaster-Dinner.
Das weiße Röstl.
Das weiße Röstl, stimmt, da
das
haben wir
weiße
zusammen.
Röstl.
Oh Gott, ja, das war ja auch ein sehr einschneidendes Erlebnis,
genau,
für uns
mit Jopi
alle.
Genau, ist das.
Ja, stimmt, das weiße Rössler habe ich vergessen.
Ja, genau.
Ja, und beim Das perfekte Desaster-Dinner, da hast du doch auch Regie geführt.
Genau.
Richtig?
Richtig.
Also du hast mitgespielt und Regie geführt.
Und das Bühnenbild.
Und hast das Bühnenbild gemacht.
Genau. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich tatsächlich, nee, ich bin schon öfters eingesprungen. Ich musste einmal in einer eigenen Inszenierung in Österreich, großes Festival, 880 Leute sind das, also Zuschauer, im Amadeus einspringen als Salieri am Tag der zweiten Hauptprobe, weil unser Salieri kollabiert ist auf der Bühne und nicht mehr fähig war zu spielen. Und die Intendantin verzweifelt war und gesagt hat, ja, der Einzige, der das jetzt übernehmen kann, bist du. Und da war ich auch Regie und Bühne und dann auch noch die Hauptrolle.
Ja, und der auch den Mut dazu hat, ne? Also es gehört ja auch gewisse Mut dazu. Beim perfekten Desaster-Dinner, da bist du ja nicht eingesprungen in die Rolle, die ausgefallen ist, nicht nur, weil du selber eh schon auf der Bühne standst, sondern weil das auch noch eine weibliche Hauptrolle war. Und da ist ja dann Laura Ulich.
Genau.
Bei uns eingesprungen.
Von heute auf morgen.
Genau, das weiß ich noch. Irgendwie montags wussten wir, das wird wahrscheinlich nichts, weil die Hauptdarstellerin schwer krank wurde. Mittwochs war erste Voraufführung und dann weiß ich noch, Dienstag kam Laura dann das erste Mal hierher.
Und die hat und das ganz toll gemacht. Die hat das, also die, wir haben sie da durchgeguidet und sie hat das großartig gemacht. Sie hat es am ersten Tag, glaube ich, noch mit dem Textbuch in der Hand. Und dann hat sie so einen Ehrgeiz bekommen, weil sie ja wusste, sie wird jetzt nicht lang spielen. Hat sie trotzdem den Text gelernt, ja.
Genau, sie hat wahnsinnig viel Text gelernt. Sie hat auch die letzten Vorstellungen alle, glaube ich, dann ganz ohne Textbuch irgendwann
genau,
auch sogar
genau,
gespielt, ne?
Richtig.
Also, und für mich war damals sehr interessant zu sehen, wie du mit ihr gearbeitet hast. Denn wenn ich mich recht erinnere, habt ihr das allererste, was ihr gemacht habt, bevor ihr sozusagen auch Text durchgegangen seid, ist Wege und Blicke. Weil das ja so wichtig ist für so eine Komödie.
Genau, weil es ist in einer Komödie, die soll ja möglichst leicht ausschauen, als wäre das alles improvisiert. Aber das funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn es exakt choreografiert ist. Also wenn jeder Blick, jeder Weg, jeder Winkel, jede Situation durch die Figuren, die da auf der Bühne stehen, auch in Beziehungen zueinander quasi ausgeglichen sind. Nur dann funktioniert meiner Meinung nach auch ein Witz.
Ja, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend zu sehen. Da habt ihr, also ihr habt ja wirklich, das war Wahnsinn, was ihr da auf die Bühne gebracht habt. Und dann war die Premiere ja auch ein großer Erfolg. Sie hat das mit Textbuch gespielt, also was für ein Mut. Und ich weiß noch, die Szene, war die eigentlich mit dir, wo sie über den Boden robbte, oder war das mit Ralf Kumor?
Das war mit
Ralf.
Mit Ralf,
ne?
Genau.
Mein Gott, also es war wirklich eine Freude, euch da zuzuschauen. Also du bist ja, wir haben ja festgehalten, Regisseur, Bühnenbildner, Bildner, Moderator, Schauspieler, aber du hast ja auch noch eine Theaterleitung. Also du bist ja auch noch, bist du eigentlich Inhaber auch wirklich der Theater? Oder?
Nein, das ist
Co-Leiter,
also,
ne?
Co-Leiter. Es ist so, ich bin seit ewigen Zeiten.
Über 25 Jahre. Nein,
leider schon über 35 Jahre. Leider schon. Von einem Verein, der heißt jetzt nicht lachen, Theater zum Fürchten. Das war eine freie Gruppe in Wien und wir haben so am Rathausplatz in Wien in einem riesigen Zirkuszelt Meister und Margarita gespielt. Dann haben wir den Elefantenmenschen im leergeräumten Anatomiesaal der alten Universität gespielt. Oder ja, die roten Nasen im Moulin Rouge, also in diesem verruchten Moulin Rouge gespielt. Also wir haben da kein Theater noch besessen. Und haben dann in Wien ein Theater gefunden, die haben wir dann die Wiener Scala getauft. Und man muss dazu sagen, dieser quasi der eigentliche Chef ist der Bruno Max. Und ich bin so ich nenne mich immer die graue Eminenz im Hintergrund, wo auch alle im Büro und im Betrieb zu mir kommen können und ihre Sorgen loslassen. Weil natürlich Bruno ist ein sehr faszinierender, aber gleichzeitig auch etwas schwieriger Mensch manchmal, weil der mit Gewalt Kunst machen will. Und ich puffer das dann immer ein bisschen ab. Aber das ist auch das Tolle, dass er, also wenn man bei Bruno arbeitet, dann heißt es nicht, was kostet es, sondern willst du da nicht noch einen Wassergraben machen? Da sagt, echt, darf ich da einen Wassergraben jetzt machen mitten auf der Bühne? Ja, ja, natürlich, weil das braucht dieses Stück.
Also schreit jeder Bühnenbildner, zum Beispiel Regisseur, schreit dann Juhu,
wenn er bei ihm was machen will. Absolut, also wir machen da wirklich auch ganz tolle Bühnenbilder immer.
Und was ist dieses Stadttheater Mödling?
Das Stadttheater Mödling haben wir dann ungefähr 7 Jahre später dazu übernommen. Das ist quasi von der Stadtgemeinde Mödling gepachtet, immer wieder auf ein paar Jahre. Und da ist der Bruno als Intendant eingesetzt und wir nützen da die Synergien. Man muss sich das so vorstellen, das ist wie Berlin-Potsdam entfernt ungefähr, Mödling und Wien. Und die Stücke, die wir quasi in Mödling rausbringen, spielen wir in Wien nach oder umgekehrt.
Ah, okay. Das heißt, ihr beide als Team, du so als graue Eminenz jeweils.
Genau, ich bin sowas wie, man kann sagen, technischer Leiter, wenn man so will. Also künstlerischer Leiter ist der Bruno und ich bin sowas wie technische Leitung und schupfe den Betrieb.
Also ich finde, wenn man dir so zuhört, dann fragt ich mich persönlich so ein bisschen, wie hast du und wann hast du es geschafft, eine Familie zu gründen? Weil du hast ja eine Frau. Tatsächlich, du hast ja jemanden gefunden, der die wenige Zeit, die du dann mal da bist und ruhig sitzen bleibst, sich freut und dich erträgt. Und einen Sohn hast du auch?
Genau, ja, ja.
Wann ist das passiert?
Meine Frau ist Gott sei Dank Schauspielerin. Das ist ein Vorteil. Wir haben uns übrigens auch in dieser kleinen Komödie, da wo ich Gunter Philipp auch kennengelernt habe, durfte ich dort auch meine Frau kennenlernen, weil wir sind gemeinsam auf der Bühne gestanden und sie musste mich jeden Abend widerwilligst küssen. Und irgendwann sind wir halt aneinander hängen geblieben.
Hörte der Kuss nie wieder auf.
Genau. Und ja, die hat immer gewollt. Meine Frau ist Gott sei Dank auch Workaholic. Das ist ein Vorteil. Die versteht das auch. Das Einzige, mein Sohn natürlich, der hat da schon ein bisschen gelitten. Das bereue ich schon ein bisschen. Das muss ich sagen, der ist jetzt 22 Jahre alt, hat seinen Bachelor jetzt gerade gemacht. Aber da denke ich mir oft, ich hätte schon gern mehr Zeit für ihn gehabt auch.
Bist du denn, aber deine Frau war mit ihm dann wahrscheinlich in Wien die ganze Zeit, ne? Also sie hat den Part übernommen, dass sie ein bisschen zurückgesteckt hat und Engagements nur in der Nähe angenommen hat, ne?
Ja, die hat prinzipiell immer mehr in Wien zu tun gehabt und das hat sich einfach so ergeben.
Also du wohnst ja schon dein ganzes Leben in deiner Wohnung in einem Zinshaus und das hat irgendwie deine Urgroßeltern haben das 1903 gekauft und das wird immer weiter vererbt mit den Worten, wehe, du verkaufst das. Hast du diese Unterhaltung auch schon mit deinem Sohn geführt?
Natürlich. Mit strengem Blick. Alle Urahnen haben mitgesehen. Nein, das ist einfach, dieses Haus ist ein wunderschönes Jugendstilhaus. Und ich kenne da wirklich jedes Fassadenstückchen da drauf und jede Fliese am Gang. Und das hat auch so eine lustige Familiengeschichte aus dem Grund,
Du bist da tatsächlich aufgewachsen, von Geburt an.
Ich bin da tatsächlich aufgewachsen ich bin in der Wohnung, in der ich jetzt auch wohne, in der bin ich tatsächlich auch mit meiner Mutter groß geworden. Die ist einen Stock tiefer gezogen und mein Sohn wohnt jetzt in der Wohnung vis-à-vis.
Ach so, ein ganzes ein Mehrgenerationenhaus.
Genau, jetzt mittlerweile ein Mehrgenerationenhaus.
Und ich gehe mal davon aus, dass es die Großeltern deiner Mutterseite waren, ne? Also die Eltern deiner Mutter, die das besitzen oder besaßen in dem
Moment. Genau, genau. Also die von meiner Mutter, die Urgroßeltern die Großeltern meiner Mutter, genau, da war mein Urgroßvater war ein Landadeliger aus Oberösterreich und er hat sich in das arme Nanderl vom Nachbarsgut verliebt. Ich war so das 10. Kind und das verbotenerweise und hat die heimlich geheiratet, ist enterbt worden und ist mit dem Nandal und dem Erbteil des Geldes quasi, das ausbezahlt worden, nach Wien gezogen. Und sie war aber so gute Köchin und dann hat er ein Wirtshaus gekauft, ein großes in Wien. Und mit dem Restgeld und das, was das Wirtshaus erwirtschaftet hat, haben sie sich dann dieses Haus 1903 gekauft.
Ach, das gesamte Haus
das
gehört?
Das gesamte Haus, ja.
Der Familie.
Riesenzinshaus eben.
Und die anderen Wohnungen vermietet ihr?
Genau, die vermieten wir. Und das Lustige ist, der Vorteil ist, man wird ja nicht reich durch ein Zinshaus. Das darf man nie vergessen. Man ist kein Immo-Hai, sondern man ist allein nicht dafür verantwortlich. Noch dazu, wenn man selber drei Wohnungen belegt, dann bleibt nicht mehr viel, bleiben noch ein paar Wohnungen. Aber der Vorteil ist, wir können uns die Mieter aussuchen und somit sind da ein lustiges, junges, schwules Pärchen drinnen, ein altes Schauspieler-Ehepaar, die das Theater Teneriffa hatten.
Auf Teneriffa?
Auf Teneriffa, ja genau, die hatten das deutsche Theater Teneriffa. Und dann ein anderer junger, lediger Schauspieler, also es ist so ein bisschen eine Künstlergemeinschaft.
Das Haus. Schön. Bei dir haben ja viele Dinge eine Geschichte quasi, auch die Möbel bei dir zu Hause. Und du hast mal erzählt, dass du Möbelstücke aus Nepal und aus dem Tibet mitgenommen hast, also tatsächlich auch im Flieger mit reingenommen. Verreist du tatsächlich auch viel in die weite Welt oder eher selten?
Also wie unser Sohn noch nicht auf der Welt war, bin ich viel gereist, aber das beruflich. Man darf nicht vergessen, ich war in Nepal nicht jetzt einfach nur so, weil es lustig war. Es war natürlich toll und lustig. Ich war auch in Tibet nicht einfach nur so, sondern ich habe für den ORF gedreht. Ich habe für die Religionsabteilung Sendungen gemacht und war da, ich war auch der erste Kameramann, also ich habe da so eine verbotene Kamera mitgehabt, das darf man gar nicht laut sagen.
Das ist schlimm, verjährt.
In Tibet habe ich ohne Drehgenehmigung der Chinesen gedreht und habe im Heiligsten, im Chokang, tatsächlich die ersten Innenaufnahmen gemacht, die es je gab.
Also Kameramann bist du auch noch?
Naja, klar.
In dem Fall.
Hat sich in dem Fall so ergeben, genau.
Und warst du dann auch noch in anderen Ländern aufgrund
also
des ORFs?
Ich war in Bali, da habe ich über den Agama-Hinduismus berichtet. Ich war in Afghanistan, da habe ich über die quasi, wenn man so will, Kulturfeindlichkeit des Islams eine Doku gemacht. Ich war in den Arabischen Emiraten, habe dort gedreht, ja, also mehrere Länder.
Und dann war sozusagen vom ORF war immer, du gehst und schaust die Kultur an oder hast ein Thema mitgekriegt, was du dann recherchiert
nee, das
hast?
Da ich ja auch Redakteur war, habe ich mir das selber gesucht. Ich habe selber mir die Ideen gehabt, was man da machen könnte, wie ich da meine Gestaltungen, ich habe dann eben auch, habe auch schneiden gelernt, also ich konnte dann auch im Schneideraum sitzen, die Nächte verbringen, klar. Klingt jetzt alles so dämlich, aber es ist wirklich so. ja, da habe ich mir Gott sei Dank sehr viel Freiheit nehmen können und habe das halt gemacht.
Und wie lange warst du da zum Beispiel in Afghanistan? Wie viel Zeit hattest du?
Da war ich, in Afghanistan war ich nur ganz kurz, weil da waren wir so mit so einem, da haben wir für Theater Scheinwerfer hinuntergeliefert. Das war so eine Sammelaktion damals. Jetzt ist ja wieder alles hinfällig, aber wie quasi damals die Taliban-Regierung vor vielen, vielen Jahren gestürzt worden ist, gab es so Aktionen, die Kultur dort wieder hochzukurbeln. Und da gab es in Österreich so Exil-Afghanen, die hatten dann die Idee, dass sie bei Theatern, also vom Burgtheater angefangen, bis eben auch unser Theater unter anderem, anfragen, ob wir altgediente Scheinwerfer, Lichtanlagen, Tonanlagen und so weiter haben. Und das ist mit Containern hinuntergebracht worden und da bin ich mit und habe da eine Woche lang quasi gedreht.
Aber eine Woche ist jetzt nicht. Ja. Wie lange warst du bei den anderen im Tibet
und so? In Tibet war ich fast 4 Wochen. Das war auch eine dreiteilige Dokumentation. Also da habe ich auch wirklich viel gedreht. Da bin ich auch bis zum Mount Everest Base Camp mit der Kameraausrüstung hinaufmarschiert und habe mir gedacht, nein, zur Spitze werde ich es nie schaffen und auch nicht, das will ich auch nicht, es hat mir gereicht, es war wunderschön auf dem Plateau, aber man glaubt gar nicht, wie schnell man die Luft verliert, das ist unglaublich und ich bin echt sportlich.
Weißt du noch, wie hoch das ist, das Plateau,
ja, auf welcher Höhe? Ja, das ist circa auf 6000 irgendwas.
Oh, doch so hoch?
Ja.
Ja, da wird die Luft sicherlich schon etwas dünner.
Ja, das war ziemlich heftig. Ich weiß noch, ich bin da hinaufmarschiert und wie man merkt, ich bin ja sehr beredt und redselig, aber da hat es mir die Sprache eine Stunde lang verschlagen.
Gibt es denn eines der Länder, wo du sagst, da würdest du selber nochmal privat hin verreisen? Verreist du überhaupt?
Ja, wenn ich Zeit habe schon, also Japan.
Warte mal ganz kurz, wenn ich Zeit habe, schon, also gar nicht. Also ich meine,
das
ist das Gemeine,
dass ich eben in letzter Zeit halt so, natürlich haben wir Familienurlaube gemacht, aber mit Kind kannst du jetzt nicht irgendwie Südseeinseln besuchen und jetzt, ich bin ja nicht der All-Inclusive-Mensch, sondern ich reise dann quer durchs Land. Mit dem Moskitonetz über dem Kopf. Also das kannst du mit Kindern nicht tun, es geht nicht. Ich hoffe halt jetzt, dass ich schon langsam, wo unser Sohn groß ist, dass wir doch immer wieder Zeitfenster finden.
Also Japan würdest du gerne hin?
Ja.
Das habe ich auch schon. Also viele Leute, die ich kenne, waren jetzt auch da. Es ist irgendwie sehr hip, habe ich das Gefühl, in den letzten 6 Jahren gewesen.
Ich bin prinzipiell sehr asiaphil, also ich weiß sehr viel über asiatische Kultur und Kunst, wie man ja sieht, ich bin hauptsächlich auch in ostasiatische und asiatische Länder gereist, weil das einfach, ich lese wahnsinnig viel, was Kultur und Religion betrifft. Nicht, dass ich Buddhist bin oder gläubig bin, ich bin Agnostiker, aber mich interessiert die Entstehung von Religionen, von Menschwerdung und. Und die Kultur gerade in Japan ist so anders zu anderen Kulturen in ihrer Kulturgeschichte, dass das unglaublich spannend wäre, das sich mal anzuschauen.
Leben eigentlich eure beiden Hunde noch? Wie Gina und Banshee?
Ja, natürlich. Die Gina und Banshee.
Banshee
ist ein Goldie, ein Golden Retriever. Das ist eigentlich der Hund meines Sohnes. Und Gina ist unser Dackel. Das ist der Dackel von meiner Frau und mir. Und die sind Best Friends mittlerweile, sind beide 2 Jahre alt. Die sind ja ungefähr gleich alt.
Ach so, jung sind die noch. Ach.
Ja.
Ach, gerade erst sozusagen. Ach so, ja. Sohn ist 20 und dann holt man sich gleich neue Kinder.
Einen Dackel hatten wir immer schon. Meine Frau ist Reiterin, die, wie gesagt, Workaholic. Also die hat auch nicht nur einen Beruf, die hat auch 2 Pferde und geht die immer reiten. Und da gehört ein Dackel einfach dazu. Das war immer schon so. Ich habe meine Frau mit einem Dackel kennengelernt.
Ich überlege gerade, wie reiten und dann ein Dackel. Also jetzt.
Es ist ein quasi.
So ein großer Jagdhund, den gebe ich dir beim Reiten.
Ein Dackel ist ein Jagdhund.
Das stimmt, aber
ein
dann.
Dachshund.
Aber die sind ja, also ich dachte so, der kommt da gar nicht hinterher, wenn jemand ein Pferd
Dackel
loslegt.
Dackel können irrsinnig schnell laufen.
Guck mal, siehst du, was für Vorurteile in mir leben? Das ist ja
Dackel
fürchterlich.
Haben einen Speed drauf, das ist unglaublich. Genau, das ist schon unser dritter Dackel.
Ach, schon der dritte Dackel.
Ja,
das dritte heißt, euer Dackel. Sohn ist mit Dackeln aufgewachsen.
Ist mit Dackeln aufgewachsen und seine Ex-Freundin hatte einen Goldie und von der hat er sich getrennt. Also sie hat sich von meinem Sohn getrennt und um über die Trauer hinwegzukommen, hat er sich dann selbst einen Goldie genommen, um wenigstens noch ein Stückchen der verschmähten Liebe zu besitzen.
Also die Bilder waren auf jeden Fall sehr zuckersüß, kann ich nicht anders sagen.
Die sind auch entzückend, die 200, die lieben sich Gott sei Dank heiß.
Ja, ich würde mal dann jetzt hier den anfangen, mit meinen Fingern runterzuzählen und dir ganz herzlich fürs Gespräch danken.
Bussi und Papa.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.